Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Kugelvorsicht, die sie mit sich schleppt, deswegen macht es so lange Reisen schwieriger, also 6. Monat, das 2. Kind. Und zum einen, wir feiern heute ein kleines Gartenfest bei uns. Wir wohnen in der Lebensgemeinschaft, christliche Lebensgemeinschaft. Und da machen wir heute ein kleines Festchen. genau, und da bereitet sie gerade vor. Ich habe gestern eingekauft, das war mein Job. Und sie darf heute dekorieren. Aber die Jungs, die helfen, die auch noch mitleben. Ja, während der Lobpreiszeit, ich fand es eine starke Lobpreiszeit, muss ich sagen. Ich fand es richtig. Vielen Dank an das Team. Ich hatte so den Gedanken, Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Ja, das wollte ich einfach so weitergeben. Weil egal aus, ich weiß nicht, wie deine Woche gerade so aussah, wo du herkommst, wie deine Lebenssituation aussieht. Und auch das erste Lied, dein Plan ist größer. Der Plan von Gott ist größer wie mein Plan. Und ich habe immer nur das, was hier und jetzt passiert, vor Augen meistens. Aber Gott sieht viel weiter. Gott kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Das möchte ich einfach noch so weitergeben, bevor wir gleich losstarten mit unserem spannenden Thema heute. Und ich freue mich echt auch wieder hier zu sein in Cannstatt. Hallschlag ist ja hier das Ghetto, oder? Und mit Chrissy verbindet mich auch schon jahrelang die Leidenschaft fürs Fußball und natürlich auch für Jesus. Und genau, deshalb vielen Dank, dass ich da sein darf. Genau, wir starten gleich mal in das Thema rein, eine ganz kurze Hinführung, das Ziel vor Augen, Philipperbrief. Und ich habe euch auch eine Präsentation mitgebracht und da wollte ich euch kurz ein Bild zeigen, das so, ich kann es auch. Ah, okay, hier. Ja, genau. Und zwar hier, ich weiß nicht, kennt ihr dieses Bild, so das Ziel vor Augen, Philipperbrief? Hier, das ist ein Sprint, 400 Meter. Und der Typ, der da so ins Ziel fliegt, der nennt sich Infinite Tucker. Mehr habe ich auch nicht rausgefunden. Es war irgendwie in den USA und der hat sich halt gedacht, ich bin schneller, wenn ich ins Ziel fliege. Und tatsächlich, er hat gewonnen. Und das hat er, glaube ich, öfter so gebracht. Vielleicht ist das Video ging auch damals viral. Und dann wurde er interviewt danach und gefragt, warum bist du denn reingeflogen? Was war denn so deine Motivation? Dann hat er gesagt, wie hast du das geschafft? Und dann sagt er so, ich habe meine Mutter im Ziel gesehen. Ich bin gesprungen, um ihr eine Umarmung zu geben. Das ist alles. Da fliegen sie, meine Mama wartet auf mich. Yes, das Ziel vor Augen. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere heutige Frage. Was treibt uns an? Was bringt uns zum Fliegen? Was haben wir vor Augen? Was haben wir vor Augen? Lass uns noch zum Start beten. Ja, Vater im Himmel, wir preisen deinen Namen heute Morgen. Danke, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Und ja, ich bete, dass du unsere Herzen heute Morgen öffnest für das, was du uns sagen möchtest, für das, was dein Wort zu uns sagen möchte. In deinem Namen. Amen. Ja, was haben wir vor Augen? Wir starten mal direkt in den Bibeltext. Philipper 3, 12 bis Kapitel 4, Vers 1. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber, sagt Paulus, ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Viele leben nämlich ganz anders, Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen sollten. Das Einzige, was sie interessiert, ist die irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinen eigenen Körper gleichmachen. Der Gottes Herrlichkeit umwandeln, widerspiegeln. Er hat die Macht dazu, genauso wie auch er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Jetzt noch 4 Vers 1. Das soll eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freunde und mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühe. Soweit zu unserem Bibeltext heute. Also viel intensiv. Und es ist auch, wird auch intensiv heute, aber es ist ja auch gut. Deswegen sind wir da. Wir wollen von Jesus und seinem Wort lernen. Und wir steigen direkt mal in den Vers 12 ein. Da sagt er, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte, dass ich schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, um ans Ziel zu kommen. Von was spricht der Paulus? Von welchem Ziel spricht der Paulus? Wir müssen auf die Verse zuvor nochmal eingehen, 10 und 11, da geht er schon drauf ein. Da sagt er nämlich, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selber erfahren. Ich möchte an seinen Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde ich auch, und das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von Toten auferstehen. Paulus will Jesus besser kennenlernen. Er will seine Kraft in diesem Leben erleben. Er will mit Christus leiden. Die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und das ist seine größte Sehnsucht. Und das Wort gleich zum Anfang, das verdeutlicht ja gleich mal, auf was es ankommt. Und es hilft auch mir, als ich das gelesen habe, das war schon irgendwie auch ein hartes Wort. Also mit Christus leiden, wer will das schon? Paulus will's. Das ist, ja. Und es hilft mir, das hilft uns, gleich zu Beginn unsere Prioritäten nochmal zu hinterfragen und uns auch die Frage zu stellen, was ist eigentlich meine größte Sehnsucht? Was ist eigentlich meine größte Sehnsucht? Und wie der Paulus dieser Sehnsucht nacheifert, das beschreibt er in den folgenden Versen, jetzt ab 13, dann eigentlich sehr, sehr eindrücklich. Und der Paulus, und das lesen, ist auch bemerkenswert, obwohl er schon so viel erlebt hat, so viel erreicht hat in seinem Leben, der maßt sich nichts an. Der nennt sich kein Profi-Christ oder so. Profi-Christ. Oder jemand, der alle Erkenntnisse über Gott hätte. Und der geht längst nicht davon aus, schon am Ziel zu sein. Nein, der bleibt demütig. Er bleibt demütig trotz allem. Er bleibt lernender trotz seiner Erfahrung. Das heißt ja auch, Jünger Jesu zu sein. Ich Lernender. Ich bin in der Ausbildung bei Jesus. Das ist ein lebenslanger Lernprozess. Und er bleibt zielorientiert, obwohl er schon so viele Ziele erreicht hat. Weil er weiß, das eine große Ding, das wartet noch auf ihn. Das eine große Ding. Und wie macht es der Paulus? Wie fokussiert er sich auf das eine Ziel, dieses eine Ding? Und jetzt wird es interessant, weil er sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Was lässt der Paulus zurück? Was meint er mit diesem Zurücklassen? Ich habe Anfang dieser Woche das Lied des Mose gelesen. Hat es schon jemand davon gehört, das Lied des Mose? Ich habe schon das 5. Mose 32, Verse 1 bis 7. Ich bin da auch nur drauf gekommen über diese Serie House of David oder David. Gibt es da so eine neue Serie? Oder das ist schon älter, ich weiß nicht. Das ist ganz interessant. Und da spielt eben der David, der Hirte, der spielt dieses Lied. Ich möchte mal ganz kurz drauf eingehen. 5. Mose 32. Ich guck mal, wie viel wir da lesen. Der Himmel höre, was ich sage, die Erde achte auf mein Lied. Wie Regen soll es Leben spenden, erfrischen soll es wie der Tau und Wachstum bringen, wie ein Schauer, der auf Gras und Kräuter fällt. Ich rufe laut den Namen des Herrn. Geht unseren großen Gott die Ehre. Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht, er ist gerecht und treu. Und was seid ihr, die Israeliten? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt. Ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt und so weiter und so fort? Jetzt kommt Vers 7 und das ist der interessante Vers. Da sagt er zu ihnen, denkt zurück an ferne Zeiten, an Jahre, die längst vergangen sind. Fragt eure Eltern, was damals geschah. Die Alten werden es euch sagen. Denkt zurück. Paulus sagt, ich lasse bewusst zurück. Also irgendwie ist es, steckt es ein bisschen im Widerspruch. Was meint der Paulus mit zurücklassen? Er meint niemals damit, dass wir vergessen sollen, woher wir kommen, was unsere Wurzeln sind und vor allem nicht, wer unser Gott ist. Das gilt es nicht zurückzulassen. Dieser Blick zurück an das, was Gott in der Geschichte gemacht hat, der Blick zurück, was Gott mit mir gemacht hat, der Blick ist sogar immer wieder notwendig. Ja, ich habe erkannt und ich erkenne es immer wieder. Er ist mein Schöpfer. Er ist mein Gott. Heute, in alle Ewigkeit, aber er war es auch schon gestern. Er hat mich erschaffen. Er hat mich errettet. Dieser Blick zurück auf das, wer Gott ist, auf das, was Gott für mich gemacht hat, ist essentiell für uns, die wir Jesus nachfolgen. Wir brauchen dieses Fundament. Und ich meine, dieser Vers, ich lasse das, was hinter mir zurück ist, lasse ich zurück und konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Es ist eigentlich auch, wenn man es aus dem Kontext reißt, dann könnte es auch ein Top-Text für irgendwelche Motivationsredner sein oder irgendwelche Gurus oder so Work-Life-Balance-Coaches oder was auch immer. Oder gerade auch, wenn man so in unseren christlichen Kreisen an das Thema der Dekonstruktion denken, dann bietet der Vers, wenn man rausreißt aus dem Kontext, eigentlich auch Tür und Tor für völlige Dinge, die konträr zum Evangelium stehen, sage ich mal so. Es kann niemals bedeuten, das Geglaubte, das bisher Geglaubte, alles einfach so hinter mir zu lassen. Damit hat es nichts zu tun. Mein Fundament in Jesus lasse ich nicht zurück. Die guten Erfahrungen, Erlebnisse mit Christus lasse ich nicht zurück, weil sie mein Christsein heute auch noch positiv prägen. Natürlich muss ich meine Erfahrung reflektieren, ganz klar. Natürlich brauche ich auch Erneuerung, muss reifen. Ich brauche auch Heilung. Aber ich lasse es nicht einfach fallen, weil mir mein alter Glaube nicht mehr passt in mein modernes, schickes Leben. Und deshalb müssen wir auch an der Stelle vorsichtig sein, dürfen es einfach auch nicht aus dem Kontext reißen. Was sollen wir zurücklassen? Von was sollen wir uns nicht wieder abbringen lassen? Nicht die Wurzel meines Glaubens lasse ich zurück, sondern Paulus will all das zurücklassen, von dem er denkt, was ihn hindert, in diesem Lauf des Glaubens bis ans Ende durchzuhalten. Und der Lauf des Glaubens, und das haben wir alle wahrscheinlich schon erlebt, der fühlt sich nicht immer an, wie wir als in so einer Verliebtheitsphase oder so. Ist auch kein Lauf, der immer im Einklang mit den Werten der Gesellschaft ist. Und es ist ein Lauf, in dem man immer wieder Gegenwind erleben wird. Wie halten wir diesen Lauf des Glaubens bis ans Ende durch? Also es geht ihm dabei vor allem um drei Dinge, die wir zurücklassen sollen. Sünde, unsere Vorrechte und bisherigen Erfolge. Der Paulus, der will der Sünde keinen Raum in seinem Leben geben. Sünde. Ein altbackenes Wort, Hebräer 12, Vers 1 lesen wir. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Sünde hindert uns. Sünde zerstört die Beziehung zu Gott. Und im Endeffekt, die Konsequenz ist immer der Tod vor allem auch der Toten, den Beziehungen. Der Sünde Lohn ist der Tod. Ich halte den Lauf durch, wenn ich im Frieden mit Gott lebe, Tag für Tag. Und eben auch mit Menschen, soweit es an mir liegt, im Frieden bin. Und wer aus der Vergebung Gottes lebt, der kann auch ganz, nicht unbedingt einfach mit Menschen umgehen, aber kann einfache Menschen vergeben. Dem viel vergeben wurde, der kann auch wieder anderen Menschen vergeben. Sünde hindert uns in diesem Lauf. Paulus redet auch von den Vorrechten. Seine Vorrechte lässt er hinter sich. Der Paulus, der hätte jüdische Privilegien, hatte er. Er hatte Ansehen. Er lässt zurück, was Leute über ihn denken. Er lässt auch sein sicheres Zuhause zurück. Und ich denke an mich, wow, Sicherheit ist schon so ein Ding, da stehe ich schon drauf. Oder alle, wir brauchen alle irgendwo auch ein Gefühl von Sicherheit. Oder auch Ansehen ist auch was Tolles. Bestaunt zu werden, für was man alles kann, was man erreicht hat, wow. Ich habe da ein interessantes Video entdeckt, oder den Tim Keller, den kennt vielleicht der eine oder andere, aber auch Pastor, der ist vor 2 Jahren verstorben. Und der hat nochmal in einem letzten Interview, letztes Video, so das ging so ungefähr 10 Minuten, sich an seine Gemeinde gewandt. Und ein paar Wochen später ist er dann, soweit ich weiß, gestorben. Und hat ein starkes Statement zum einen rausgegeben. Und da sagt er zu seiner Gemeinde, forget about your reputation. Schert euch nicht um euren Ruf. Zum Nebensatz, und lasst den Erfolg eurer Kirche nicht eure Identität bestimmen. Kommt viel Leute, kommt wenig Leute und so weiter und so fort. Eure Identität ist in Christus verankert. Ihr seid in Christus. Schert euch nicht um euren Ruf. Mich hat es richtig getroffen, weil wie oft geht es mir um meinen Ruf irgendwie? Irgendwie doch so. Und er sagt auch, hey, lass alles Bisherige, alle bisherigen Erfolge zurück. Und der Paulus, der will sie nicht stolz irgendwie präsentieren, sondern der Paulus will einfach weitermachen. Der will weiterlaufen, weil er weiß, das kann ihn hindern, wenn er zu stolz wird auf das, was er schon alles erreicht hat. Er ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus. Ich meine, der hat da viel Gutes erlebt, aber ihm ist viel wichtiger, in Jesus zu ruhen. In Jesus zu ruhen und ihm nachzujagen jeden Tag. Er will nicht stolz werden und deshalb lässt er auch das hinter sich. Und er läuft weiter. Und dann lesen wir, er läuft mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und Paulus gebraucht dieses Bild des Rennens. Haben wir am Eingangs schon gesehen, dieser Sprint oder Marathon oder Triathlon, wie auch immer. Und das Ziel ist die Ziellinie für so einen Renner, für so einen Läufer. Über die Ziellinie zu kommen. Ich springe zu meiner Mami oder was auch immer, wie dieser Tucker. Und der Preis ist die Medaille. Wenn wir an Olympia denken. Aber aus diesem Bild ins Leben übertragen, wie es auch der Paulus hier meint, das Ziel ist das Ende unseres irdischen Lebens. Und dort am Ende wartet der Preis. Die Krone der Gerechtigkeit. Lesen wir 2. Timotheus 4, Vers 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe im Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jeden Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und dieser Preis ist die Teilhabe an der himmlischen Welt. Die Ewigkeit. Für immer mit Jesus zusammen zu sein. Wow. Und das öffnet uns, das öffnet mir, das öffnet eine neue Dimension zu denken und zu leben. An anderer Stelle sagt der Paulus, Philipper 3, Vers 8, habt ihr wahrscheinlich letzte Woche oder so auch schon besprochen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf das ich Christus gewinne. Steile Aussage. Das eröffnet uns einen neuen Horizont. Warum? Das zeigt uns, dieses irdische Leben, das uns so wichtig ist, ist gar nicht alles. Das ist gar nicht alles. Wenn das Endziel unseres Lebens der Tod wäre, wenn es das Letzte wäre, dann wäre dieses Leben sinnlos. Dann gäbe es keinen Sinn. Weil wenn am Ende deines Lebens der Tod steht und danach nichts mehr, für was würdest du dann leben? Zwar steht am Ende von uns als Nachfolger Jesu auch der Tod, aber es geht über den Tod hinaus. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Am Ende unseres Lebens mit Christus wartet eine Belohnung, himmlische Heimat. Und die verbleibende Zeit, und das ist dem Paulus so wichtig, die verbleibende Zeit im Hier und Jetzt, die er noch hat, die paar Jahre, die wir noch haben hier, will er dafür geben, um dieses eine Ziel zu erreichen. Und es ist viel mehr wie nur ein Ziel. Es sind Gottes Ziele für sein Leben, nach denen er sich ausstrecken möchte und nach denen wir uns ausstrecken dürfen. Und ist es nicht so, wir haben viele Ziele in unserem Leben? Oder wir haben viele Ziele. Wir wollen viel erreichen. Aber sind es auch die Ziele Gottes? Was sind die Ziele Gottes für unser Leben? Was sind die Ziele Gottes für jedes einzelne Menschenleben? Natürlich können wir hier auch aus dem Text und wenn wir die Bibel, roter Faden und so alles mal anschauen, erkennen, was sind die Ziele Gottes? Zum einen ist ein richtig wichtiges Ziel für Gott, dass jeder Mensch ihn kennenlernt. Dass jeder Mensch erlöst ist. Gott will Erlösung. Gott will Erlösung nicht nur für dich, sondern auch für deinen Nachbarn. Lass uns für unsere Nachbarn beten. Gott will Erlösung nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Für Menschen in deiner Familie, die Jesus noch nicht kennen. Die Jesus vielleicht sogar ablehnen. Lass uns dafür beten, für deine Freunde oder für Politiker, auch für Friedrich Merz, alle anderen. Gott will Erlösung. Er will, dass wir in sein Ebenbild umgestaltet werden. Veränderung, geistliche Reife. Und er will, dass unsere Nachfolge Frucht bringt. Und er will natürlich, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind. Und dass wir unser geistliches Erbe in Empfang nehmen dürfen. Und an Paulus, da merken wir, der strebt nicht nach diesen irdischen Dingen. Der hat dieser Welt irgendwie abgesagt. Er strebt nicht nach Ansehen, nach Macht, nach Geld. Er strebt nach dem Vorrecht und der Verantwortung eines christlichen Lebens. Und mit Jesus unterwegs zu sein, es ist Vorrecht. Es muss uns ein Privileg sein, dem Höchsten, Allerhöchsten zu dienen. Es muss uns ein Vorrecht sein. Und natürlich bringt es auch eine Verantwortung mit sich, die wir haben, die wir auch als Christen haben in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in Bad Cannstatt, in Urbach oder egal, wo wir herkommen. Es gibt eine Verantwortung, die Nachfolger Jesu mit sich bringt. Und der Paulus, er will es Jesus recht machen, nicht sich selber und auch nicht seine Mitmenschen. Er will es Jesus recht machen. Vers 15, lest mal weiter. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch darin die nötige Klarheit schenken. Und es zeigt uns auch wieder, hey, Glaube, das ist kein fertiges Produkt, es ist ein Weg mit Jesus ans Ziel, bis wir am Ziel sind. Und auf diesem alltäglichen Weg, ich betone auch alltäglichen Weg, nicht nur sonntäglichen Weg, sollen wir geistlich reif werden. Was heißt es? Immer mehr einen Charakter haben wie Jesus. Immer mehr in der Liebe zu ihm wachsen. Immer mehr auch in der Liebe zu unseren Mitmenschen wachsen. Barmherzigkeit zu üben, gastfreundlich zu sein. Und vor allem heißt es, Glaube nicht losgelöst von unserem Alltag zu leben. Und das ist, glaube ich, oft der Scheidepunkt in unserem Leben. Ich habe hier mein geistliches Leben und hier habe ich mein berufliches Leben. Aber lasst uns aufhören, in diesem Dualismus, sage ich mal so, zu leben. Und lasst es zu verbinden. Und da, wo du bist, Gott hat dich dahingestellt, um Salz und Licht zu sein. Glaube und mein Leben gehören untrennbar zusammen. Und wo das passiert, da geschieht geistliche Reife. Da bildet uns Gott aus. Zu Männern und Frauen mit Charakter, die Jesus ähnlich sind. Und den Nebensatz, den finde ich auch so interessant, ist auch für unsere Gemeinden wichtig. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Gott wird die nötige Klarheit schenken. Wenn irgendwas nicht, hey, wenn du das eine oder andere, was den Glauben betrifft, noch nicht so ganz gecheckt hast, Gott wird es dir schon zeigen. Gott wird es dir schon zeigen. Und ich finde es so stark, man könnte es auch schnell überlesen, weil oft denken wir, ja, wir müssen unsere Leute irgendwie auf Kurs bringen, auf Linie. Hey, so musst du es machen. Nee, so ist es besser. Aber es geht vor allem auch darum, dass wir Gott lernen zu vertrauen, dass er in den Leuten sein Ding macht. Das, was er in mir angefangen hat, wird er auch vollenden, wird er auch vollbringen. Das, was er begonnen hat in mir, wird er vollenden. Wir können natürlich das Wachstum bis zu einem gewissen Grad bei Menschen steuern, begleiten, wie auch immer. Aber Gott schenkt das Wachstum, Gott schenkt die Klarheit. Und das gilt es immer wieder anzuerkennen, weil der Heilige Geist lebt in jedem wiedergeborenen Christen. Ja, deshalb dürfen wir auch hier immer wieder getrost Gott die Dinge überlassen. Und wir sind noch mittendrin in diesem Lauf, in diesem Bild vom Laufen, vom Rennen, vom Sprinten. Und da sind dem Paulus noch ein paar Dinge wichtig. Und zum einen sagt er in Vers 17, folgt alle meinem Beispiel, Geschwister. Folgt alle meinem Beispiel. Das heißt jetzt nicht, dass wir dem Paulus ähnlicher werden sollen. Dass der Paulus unser Chef oder sonst was ist. Sondern er meint damit, sie sollen ihm nachahmen, so wie er Jesus nachahmt. Sein Beispiel soll Motivation sein, auch Jesus so leidenschaftlich nachzufolgen wie der Paulus. Wir sollen nicht wie der Paulus werden, sondern wir sollen, so wie er Jesus nachfolgt, auch Jesus nachfolgen. Und der Paulus hat schon damals gewusst, es braucht gute Vorbilder. Und wir wissen es auch, hey, ohne Vorbilder ist es sehr, sehr schwierig. Ohne Menschen, die schon Schritte gegangen sind, die wir noch nicht gegangen sind, ist es sehr, sehr schwierig. Wir brauchen Christen, die mit gutem Beispiel vorangehen. Und wie oft hören wir von Christen oder Vorbildern, die fallen. Von Skandalen und was auch immer. Skandal oder Skandal, ich weiß. Die eben diesen Lauf nicht so ganz hinbekommen. Oder das ist halt, was wir so dann hören und in den Medien und so weiter. Die sich in Sünde verstricken und so weiter und so fort. Deshalb lasst uns nach guten Vorbildern schauen. Vers 18 und 19, jetzt wird Paulus traurig. Was macht ihn traurig? Jetzt wird er sentimental fast schon. Weil er sagt in der Übersetzung, die ich habe, viele leben nämlich ganz anders. Sie folgen nicht meinem Beispiel. Paulus wird ruhiger. Er vergießt ein paar Tränen. Lesen wir hier, viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft von ihnen gewarnt und nach jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Jetzt spricht er von Feinden des Kreuzes. Mitten in diesem Lauf ist der Paulus und ihm begegnen Feinde des Kreuzes. Man weiß es nicht so genau, wen er damit meint. Sind es die Judenchristen? Sind es die Wanderprediger, die es damals ja auch zuhauf gab? Sind es Abgefallene? Sind es Liberale? Oder ist es das Volk in Philippi, die Ungläubigen sozusagen? In jedem Fall sagt er das zu den Christen in Philippi. Aber auch zu anderen Gemeinden. Immer wieder spricht er von Christen, die fleischlich gesinnt leben. Und das ist eigentlich auch der springende Punkt hier. Indem ein Christ fleischlich gesinnt lebt, zerstört er mutwillig oder auch unbewusst das bedeutende Werk von Jesus am Kreuz. Er macht das Werk vom Kreuz bedeutungslos. Dem letzten, das war vor ein paar Monaten, da war so eine Evangelistenkonferenz in Berlin. Ich wäre gerne dabei gewesen. Aber ich habe gar nichts davon mitbekommen, nur so über Nachrichten oder so. Und es war so eine große evangelikale Veranstaltung. Und dann war der Sohn von Billy Graham, der Franklin Graham, dabei. Und er hat, glaube ich, weiß es, die Schlussrede oder die Eingangsrede, hat er was gesagt, das fand ich schon krass. Der größte Feind der evangelikalen Christen, hat er gemeint, ist die liberale Theologie. Boah. Er hat recht. Das ist ein Feind heutzutage, dem wir widerstehen müssen. Und da hier möchte ich noch ergänzen, was der Charles Spurgeon dazu gesagt hat. Das ist mir heute Morgen noch eingefallen. Damit wir hier nicht von der einen Seite vom Pferd fallen. Weil er hat gesagt, auf der einen Seite Feinde des Evangeliums ist der Liberalismus, aber eben auch die Gesetzlichkeit. Genau, um das zu ergänzen. Liberalismus, Gesetzlichkeit. Und dennoch, glaube ich, müssen wir aufpassen, hier zu sehr unsere Feindbilder zu schüren. Ah, die anderen. Ah, die anderen sind böse und ich bin der Gute. Ich mache ja alles richtig. Ich bin hier voll geistlich unterwegs. Uns muss klar sein, auch wir können zu Feinden des Kreuzes werden, indem wir irdisch gesinnt leben. Und wenn wir das von Paulus so lesen, dann muss ich schon sagen, da muss ich schon mich nochmal hinterfragen. Deshalb lasst uns fokussiert bleiben. Lasst uns ehrlich sein mit uns selber, in unseren Gemeinschaften. Lasst uns nicht auf andere herabschauen. Lasst uns auch hier demütig sein. Lasst uns geistlich gesinnt sein. Und das können wir auch ganz gut prüfen, wie wir gerade so unterwegs sind, eher so geistlich, eher fleischlich. Wir lesen es hier, ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. In einer älteren Übersetzung lesen wir das auch, der Urtext, ihr Gott ist ihr Bauch. Ihr Gott ist ihr Bauch. Und hier mal eine Testfrage für dich, ihr könnt gleich mal eure Online-Banking-Accounts aufmachen. Für was gibst du die meiste Kohle aus? Ihr Gott ist ihr Bauch. Ich habe so ein Zitat, dein Gott ist, wofür du am meisten Geld ausgibst. Es ist, mag zwar komisch klingen, aber das, meistens ist es für unseren Bauch. Wirklich. Also ob es jetzt hier ein bisschen Fett absaugt, ein bisschen Schönheit oder einfach Lebensmittel. Ungefrühstückt gehen die wenigsten aus dem Haus, würde ich mal sagen, oder? Gut, ich kenne schon manche Leute, die frühstücken nichts, aber spätestens dann mittags oder abends. Aber ohne Gebet. Das Gebet, das geistige Leben, das ist das, was wir als allererstes vernachlässigen, wenn es mal spitz auf Knopf kommt. Und das ist eine Sache, die uns der Paulus eintrichtern möchte. Nein, ihr könnt alles vernachlässigen, aber bitte nicht das. Weil dann verliert ihr den Fokus. Dann verliert ihr den Fokus. Und wir kommen so langsam zum Schluss. Der Paulus ermutigt die Philipper. Er ermutigt sie und er spricht jetzt ihnen in den letzten Versen nochmal wirklich Identität in ihr Leben rein. Er sagt, wir dagegen, ihr seid Bürger des Himmels. Wow. Und von Himmel her erwarten wir auch unseren Retter Jesus Christus. Schau mal, ich habe hier eine Folie dabei. Ja, hier sind wir. Perfekt. Bürger des Himmels. Und der Paulus lädt uns ein, diese Identität anzunehmen, zu ergreifen, diesen Fokus, diesen Blick, diese Ewigkeitsperspektive auf unser Hier und Jetzt einzunehmen. Hey, du und ich, wir sind Bürger des Himmels. Unsere eigentliche Heimat ist bei Gott in der Ewigkeit. Hier leben wir vielleicht 60, 70, 80, 90, wenn es hochkommt. Aber dann ist es auch vorbei. Paulus lädt uns ein, diese Identität anzunehmen, in ihr zu leben. Und er lädt uns ein zu einem leidenschaftlichen Lebensstil für Jesus. Und wir sind eingeladen, uns auf die Ziele Gottes voll und ganz auszurichten. Uns in allem zu trennen, was uns hindert. Wir sind eingeladen, fokussierter zu leben als bisher. Wir sind eingeladen, unser Ziel vor Augen zu haben, Tag für Tag. Und Kapitel 4, Vers 1, da geht es auch nochmal um die Treue. Wir sind eingeladen, treu zu sein. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Wenn das Gott eines Tages zu mir sagt, zu dir sagt, dann ist doch gut. Gut gemacht, mein treuer Knecht. Jesus sagt in der Bergpredigt, das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Das Auge ist ein hochkomplexes Körperteil, hat Jesus damals schon begriffen. Die Wissenschaft weiß heute nicht so genau, wie funktioniert eigentlich das Auge, wie ist es entstanden, wie kann das so entstehen. Und Jesus gebraucht das Auge, um uns was Essentielles zu verdeutlichen. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber du hast zwei Augen im Normalfall. Du hast zwei Augen im Normalfall, aber du kannst nur eine Sache fokussieren. Du kannst nur eine Sache scharf machen mit deinen zwei Augen. Sobald wir versuchen, zwei Dinge gleichzeitig im Blick zu nehmen, bekommen wir Schwierigkeiten. Im Endeffekt geht es nicht. Aber wir sind doof, wir Menschen. Oder wissen, also immer wieder greife ich dann doch zu meinem Handy während dem Autofahren. Ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich alle hier perfekt und macht es nicht oder so. Ich weiß nicht. Und gerade beim Autofahren ist es so eine Sache. Ihr kennt ja auch diese Schilder, die rumstehen manchmal so auf Autobahn. Tipp, tipp, tot. Kennt ihr die? Tipp, tipp, tot. Und das ist ein heikles Thema, weil wir können nicht Handy und Auto. Irgendwann wird es schief gehen. Irgendwann knallen wir gegen den Baum. Und genau darum geht es ja auch heute. Wenn du die Ziele Gottes für dein Leben erreichen willst, musst du ihn, Jesus, allein scharf stellen. Ihn allein scharf stellen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem Heidelberger Katechismus. Der wurde 1562 geschrieben von dem Kurfürst Friedrich, war es, glaube ich, nach der Reformation, mit dem Ziel, auch diese ganze Bewegung nochmal zu vereinen, zu verbinden. Und und es behandelt 129 Fragen. Aber es ist wirklich klasse. Ich habe das mal ausgekramt. Und in der ersten Frage behandelt es die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und da schreibt er, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Die erste Frage und unser erstes Anliegen, Jesus Christus, ich gehöre Jesus Christus, mein Heiland. Lass uns das verinnerlichen und lass uns auch, genau, du darfst gerne dich ready machen zum Lobpreis. Wir singen jetzt noch ein Lied miteinander. Auch das einfach als Zeit zu nutzen, um Gott auf das Gehör eine Antwort zu geben. Hey, was hast du gerade vor Augen? Gibt es Dinge, die dich hindern? Wo bist du irdisch gesinnt? Wo möchtest du ganz neu, hey, wieder geistlich gesinnt durch das Leben? Wo willst du deine Identität als Kind Gottes, als Bürger des Himmels ganz neu für dich annehmen? Ich möchte beten und lass uns die Zeit nutzen, gemeinsam Gott Antwort zu geben. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Passage im Philipperbrief und ja, die auch so existenziell ist. Und da geht es um alles, Herr. Und du kennst unsere Geschichte, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir stehen. Und Herr, wir möchten dir alles hinlegen. Unser Leben. Unsere Emotionen, Herr Jesus. Unsere Verletzungen. Und ich bitte, dass du uns heilst und dass du uns formst und dass wir immer mehr deine Ziele verfolgen in unserem Leben. Herr, begegne du uns auch jetzt in der Zeit, wo wir die Antwort geben, reflektieren dürfen, wer du bist und welche Rolle wir darin spielen in deinem Plan. Amen.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Sei gesegnet.